Hey Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Episode Insolito. Das hier ist ein relativ generisches Intro, das kann ich ja ehrlich so sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal wissen wollt, wie es mir geht, was ich so gemacht habe und was so die Pläne für die Zukunft sind. Und wenn doch, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert beim Podcast, aber irgendwie könnt ihr mir ja etwas hinterlassen. Ansonsten einfach bei Instagram. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Wie schon gesagt, gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass ihr mich auch gerne bei YouTube abonnieren könnt. Dafür könnt ihr auch dem Link in der Infobox folgen oder bei YouTube einfach Insolito eingeben. All die Podcasts, die hier kommen, sind einfach die Tonspuren von den Videos, die es auf YouTube gibt. Also auf YouTube sind sie auch visuell aufbereitet. Also wenn ihr die Videos schon früher sehen wollt, schaut einfach bei YouTube vorbei. Ja, dann geht's jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Der Horror-Thriller Cabin 28 basiert tatsächlich auf einem wahren Ereignis. Auf Geschehnissen, die so unheimlich und grausam sind, dass sie als einer der brutalsten Kriminalfälle in die Geschichte der USA eingingen. Und bis heute weiß man nicht, was genau sich in der sagenumwobenen Hütte Nummer 28 zugetragen hat. Nur eines ist gewiss. Drei Menschen wurden auf brutale Art und Weise ermordet und ein Kind wurde entführt. Drei weitere Personen überlebten den tödlichen Angriff. Und das, obwohl sie sich im selben Haus aufhielten wie die Mordopfer. Trotz zahlreicher Hinweise und Ansätze konnte das blutige Rätsel hinter der Hütte Nummer 28 nie gelöst werden. Und dafür könnte es einen guten Grund geben. Denn einige wittern hinter dem ungelösten Dreifachmord eine große Verschwörung. Die Geschichte beginnt im Juni 1979. Sue Sharp trennt sich von ihrem Ehemann James. Sue ist damals Mitte 30. Sie und James haben 5 gemeinsame Kinder. Trennungen oder Scheidungen sind damals deutlich seltener als heute. Für Sue dürfte diese Zeit als alleinerziehende Mutter von 5 Kindern sehr schwierig gewesen sein. Sie entscheidet sich dazu, von Connecticut nach Kalifornien umzuziehen. Ihr Bruder Don lebt dort. Es ist ihr wichtig, wieder näher an der Familie zu sein. Außerdem vermittelt Donnie einen Trailer in der Kleinstadt Quincy. Dort kann Sue sich gemeinsam mit ihren Kindern in aller Ruhe nach einer längerfristigen Lösung umsehen. Im Herbst findet sie tatsächlich ein kleines Haus. Es liegt im Gebirge Sierra Nevada. Der Ort Caddy hat kaum mehr als 100 Einwohner. Caddy scheint der perfekte Ort für Sue und die Kinder zu sein, um in ihr neues Leben zu starten. Der Sheriff von Caddy ist gerade umgezogen. Das Haus, das er zuvor bewohnt hatte, steht leer. Es ist die Hütte Nummer 28. Sue Sharp und ihre Kinder ziehen dort ein. Das Holzhaus ist recht klein. Es gibt eine schlichte Küche, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Eines der Schlafzimmer teilen sich die Söhne, das andere die Töchter der Familie. Mutter Sue hat im Zimmer der Mädchen zwar auch ein Bett, meistens schläft sie aber auf dem Sofa im Wohnzimmer. So haben die Töchter trotz des kleinen Raums etwas mehr Privatsphäre. Tina und Sheila sind 12 und 14 Jahre alt. Ihre drei Brüder John, Rick und Greg sind zwischen 5 und 15 Jahre alt. Sicherlich ist die einfache Wohngegend im kleinen Caddy nicht die schönste. Aber für ein luxuriöses Zuhause reicht das Geld bei den Sharps einfach nicht. Sue hat zwar hin und wieder ein paar Aushilfsjobs, ist aber trotzdem auf Sozialleistungen angewiesen. Immerhin ist sie nun alleinerziehende Mutter von 5 Kindern und das Anfang der 80er Jahre. Die Kinder sind dementsprechend viel auf sich allein gestellt. Sie kommen aber trotzdem recht gut klar. Tina, Sheila, John, Rick und Greg leben sich schnell in Caddy ein und finden in den umliegenden Ortschaften schon bald Freunde. Für eine Weile läuft das Leben der Sharps recht ruhig. Natürlich sind die Zeiten nach der Trennung nicht einfach, aber zu sechst meistern sie die nächsten anderthalb Jahre sehr gut. Bis zum 11. April 1981, dem Tag, den die halbe Familie Sharp nicht überleben wird. Es ist ein Samstag. Sue fährt mit 2 ihrer Kinder, Sheila und Greg, am Vormittag von Caddy nach Quincy. Die Städte sind nur eine 10-minütige Autofahrt voneinander entfernt. Dort holen die drei Rick ab. Er hat in Quincy Baseballtraining und war danach bei einer befreundeten Familie eingeladen. Als Sue, Rick, Sheila und Greg zurück nach Caddy fahren wollen, treffen sie zufällig John. Er ist 15 Jahre alt und der älteste Sohn der Familie Sharp. Gemeinsam mit seinem guten Freund Dana hat er im Canyon eine Wanderung unternommen. Während der Heimweg mit dem Auto überschaubar ist, dauert der Fußweg wegen des anspruchsvollen Geländes recht lang. Also steigen auch John und sein Freund Dana in Sues Auto und kommen mit nach Caddy. Sues Sohn John wird als ein netter Junge beschrieben, auch wenn er etwas überheblich ist, wie viele Jungs in seinem Alter. Trotzdem hat er das Herz am rechten Fleck. Das gleiche gilt für seinen 2 Jahre älteren Kumpel Dana. Auch er hat es nicht leicht. Er wurde wegen eines kleineren Delikts schon einmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Derzeit lebt er bei einer Pflegefamilie. Der Mittag verläuft ganz normal. Gegen 15.30 Uhr trampen John und Dana wieder zurück nach Quincy. Was sie dort vorhaben, ist nicht genau überliefert. Möglicherweise wollten sie dort Freunde besuchen. Von Zeugen wurden sie jedenfalls in der Innenstadt von Quincy gesehen. Sue ist nun also mit 4 ihrer 5 Kinder zu Hause. Doch auch die 12-jährige Tina und die 14-jährige Sheila haben an diesem Samstag noch Pläne. Tina geht rüber zum Haus der Familie Seabold. Die Nachbarn wohnen in der Hausnummer 27 direkt nebenan. Die Seabolds haben 3 Kinder im ähnlichen Alter wie die Sharps. Die Kinder der beiden Familien spielen oft zusammen und verbringen die Wochenenden miteinander. Bei den Nachbarn sieht Tina am Abend ein wenig fern. Trotz des freundschaftlichen Verhältnisses der Kinder wird Sue von den Seabolds kritisch beäugt. Als alleinerziehende Mutter von 5 Kindern fällt sie Anfang der 80er Jahre durchaus auf. Gegen 20 Uhr kommt auch ihre 2 Jahre ältere Schwester Sheila zu den Seabolds rüber. Sie darf dort heute zum ersten Mal übernachten. Neben Sue halten sich also ihre Söhne Rick und Greg in der Hütte Nummer 28 auf. Auch ein Freund der Jungs, Justin Smart, ist zu Besuch. Der 12 Jahre alte Justin darf heute bei den Sharps übernachten. Bevor Sheila zu den Nachbarn rübergeht, trägt Sue ihr noch auf, Tina Bescheid zu sagen, dass die 12-Jährige um 22 Uhr zu Hause sein soll. Deshalb macht Tina sich um 5 vor 10 auf den Weg zum Haus der Sharps, während ihre Schwester Sheila bei den Nachbarn schlafen darf. Sheila kann nicht ahnen, dass dieser Übernachtungsbesuch ihr Leben retten wird. Am Sonntagmorgen kehrt Sheila nach der Übernachtung bei den Seabolds schon früh nach Hause zurück. Es ist etwa 7 Uhr morgens, als sie die Haustür zur Nummer 28 öffnet. Und sofort schreckt sie zurück. Denn der 14-Jährigen eröffnet sich ein grausames Bild. Ihre Mutter Sue, ihr Bruder John und dessen Freund Dana liegen im Wohnzimmer. Sie rühren sich nicht. Alles ist voller Blut. Selbst an den Wänden und Decken des Raumes befinden sich rote Spritzer. Die 10 und 6 Jahre alten Söhne Rick und Greg sitzen verängstigt in einem der Schlafzimmer des Hauses. Alle 3 Kinder sind unverletzt. Doch Sue, John und Dana sind tot. Von der 12 Jahre alten Tina fehlt jede Spur. Verstört rennt Sheila also zurück zu den Seabolds. Mr. Seabold läuft hinüber. Durch das Schlafzimmerfenster holt er Rick, Greg und Justin aus dem Haus. Als die Jungen in Sicherheit sind, öffnet er die Hintertür des Hauses und geht ein Stück weiter hinein. Er möchte nachsehen, ob die 3 Personen im Wohnzimmer nicht doch noch am Leben sind. Doch auch Mr. Seabold ist nach dem Anblick der Leichen klar, dass für Sue, John und Dana jede Hilfe zu spät kommt. Man weiß nicht, ob Mr. Seabold dabei Spuren verwischt hat. Immerhin dürfte er genauso unter Schock gestanden haben wie die 14-jährige Sheila, die ihn alarmiert hatte. Als Mr. Seabold die Kinder zu sich herübergeholt hat, informiert die Familie sofort die Polizei. Auch die erfahrensten Ermittler sind schockiert angesichts der Gewaltszenarien, die sich in der Hütte Nummer 28 abgespielt haben. An dieser Stelle eine kleine Warnung. Nachfolgend wird der Tatort explizit beschrieben, damit ihr euch ein besseres Bild von der Situation machen könnt. Wenn ihr eher empfindlich seid, überspringt dieses Kapitel einfach. Als die Polizei eintrifft, versucht Justin Smart, der den Angriff gemeinsam mit Rick und Greg überlebt hat, auf die Polizei einzureden. Die 12-jährige Tina Sharp fehlt ja. Sie wird vermisst. Das scheinen die Beamten anfangs aber nicht zu verstehen. Der Schock angesichts des brutalen Dreifachmordes im kleinen Caddy ist selbst bei den Polizisten zu groß. Die Polizei ignoriert Justins Einwände zunächst und begeht den Tatort. Die Blutspuren ziehen sich nahezu durch die gesamte Hütte. Selbst auf der Bettwäsche in Sheilas und Tinas Schlafzimmer finden sich Blutflecken. Auch an den Zimmertüren und am Treppengeländer der Veranda sind verschmierte Spuren zu sehen. Der Leichnam von Sushab, der Mutter, liegt auf ihrer Seite neben dem Sofa. Sie wurde mit einem Stromkabel gefesselt. Von der Taille abwärts trägt sie keine Kleidung. Sie wurde mit einem Halstuch und ihrer eigenen Unterwäsche geknebelt. Trotz der Auffindesituation geht man nicht von einem Sexualverbrechen aus. An ihren Armen hat Sue Abwehrverletzung. Sie muss also noch gegen den Täter gekämpft haben. Über ihrem Leichnam liegt eine Decke. Anhand der Blutspuren lässt sich vermuten, dass ihr Körper nach dem Mord noch einmal bewegt worden ist. Sue wurde erstochen. Eine tiefe Stichwunde befindet sich in ihrer Brust. Eine weitere direkt in ihrer Kehle. Letztere Wunde ist so tief, dass sie von Sues Kehlkopf bis zu ihrer Wirbelsäule reicht, die durch den Stich durchtrennt wurde. An der Seite ihres Kopfes befindet sich auch der Abdruck eines Gewehrkolbens. Sie scheint also mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein, ohne dass der Täter abgedrückt hat. Auch Sues Sohn John und sein Freund Dana haben starke Verletzungen, vor allem an ihren Köpfen. Ihre Wunden wurden vermutlich durch Hammerschläge verursacht. Wahrscheinlich kamen dabei verschiedene Modelle zum Einsatz. Außerdem wurde John, wie auch seine Mutter, in die Kehle gestochen. Johns Freund Dana hingegen wurde vom Täter mit den Händen erwürgt. Ähnlich wie Sue sind auch die Leichen von John und Dana gefesselt. Allerdings nicht mit einem Stromkabel, sondern mit einem Klebeband. Die Fesseln der beiden Jungs sind miteinander verbunden. Aus den Blutspuren lässt sich ableiten, dass auch ihre Leichen noch einmal bewegt worden sein müssen. Insgesamt bieten die Blutspuren einen Hinweis auf den Ablauf des Angriffs. Die Attacke muss sich über einen längeren Zeitraum gezogen haben. Es scheint, als hätten sich Sue, John und Dana zu Beginn noch frei bewegen und verletzt umherrennen können. Dazu passt auch, dass Sue ja Abwehrverletzungen an ihren Armen hatte. Erst im Verlauf des Angriffs scheinen die drei vom Täter gefesselt worden zu sein. Die Spurensicherung kann zumindest noch einen Teil der Tatwaffen sicherstellen. Dazu gehören ein Hammer sowie zwei blutverschmierte Messer. Eines der Messer wurde mit einer solchen Kraft eingesetzt, dass die Klinge um etwa 30 Grad verbogen ist. Am Haus selbst kann die Polizei keine Einbruchsspuren feststellen. Wer auch immer die Bewohner von Hütte 28 heimgesucht hat, scheint sich keinen gewaltvollen Zutritt in das Haus verschaffen zu haben. Die Vorhänge der Hütte sind sorgsam zugezogen. Das Kabel des Telefons wurde aus der Steckdose gezogen, vermutlich damit keines der Opfer im Gefecht Hilfe holen kann. Im Haus scheinen keine Wertsachen zu fehlen. Einzig ein Werkzeugkasten sowie eine Jacke und ein paar Schuhe von Sheila fehlen. Der Täter muss das Klebeband für die Fesseln sowie das Gewehr, mit dem er Sue bedrohte, selbst mitgebracht haben. Also hatte der Täter die Hütte 28 sehr wahrscheinlich mit der Intention betreten, ein oder mehrere Bewohner umzubringen. Die Polizei vermutet, dass der Täter Handschuhe getragen hat. Es gibt weder sichtbare Fußabdrücke eines Fremden noch fremde Blutspuren. Wer auch immer Sue, John und Dana in der Hütte Nummer 28 ermordet hat, hat viele Fragen hinterlassen. Und ein mit Blut beflecktes Bett. Das Bett, in dem sonst die 12 Jahre alte Tina schläft. Im beschaulichen Caddy herrscht helle Aufregung. Drei Bewohner des kleinen Ortes wurden brutal ermordet. Drei überlebten den Angriff. Und ein 12 Jahre altes Mädchen wird vermisst. Die Polizei beginnt so schnell wie möglich mit den Zeugenbefragungen. Die Familie Siebold, die direkt nebenan in der Nummer 27 wohnt, will nichts gehört haben. Auch Sheila Sharp, die in der Nacht bei den Nachbarn schlief und dem Angriff so entkam, hat nichts Auffälliges aus ihrem Elternhaus gehört. Allerdings erzählen die Siebolds, sie hätten einen grünen Van vor dem Haus der Sharps gesehen. Das Auto habe um etwa 21 Uhr dort geparkt. Auch andere Nachbarn bestätigen diese Angabe. Allerdings weiß niemand, wem dieses Auto gehört. In einem Ort mit nur etwa 100 Einwohnern ist diese Beobachtung natürlich sehr verdächtig. Die Befragung der Nachbarn im Haus Nummer 16 bringt weitere Hinweise. Das dort lebende Paar gibt an, um 1.15 Uhr in der Nacht vom 11. auf den 12. April aufgewacht zu sein. Man habe gedämpfte Schreie gehört. Diese seien jedoch bald verstummt. Also hätten die beiden sich nicht viel dabei gedacht und sich wieder schlafen gelegt. Ein weiterer Nachbar gibt an, aus seinem Haus würde ein Hammer fehlen. Er kann sich nicht erklären, wo das Werkzeug abgeblieben ist. Das ist besonders deshalb spannend, weil die Polizei glaubt, dass die Verletzungen von John und Dana durch verschiedene Hammermodelle verursacht wurden. In der Hütte Nummer 28 wird aber nur ein Hammer gefunden. Der Nachbar, dessen Hammer fehlt, heißt Martin Smart. Vielleicht kommt euch der Nachname noch bekannt vor. Denn Martin ist der Stiefvater von Justin. Dem Jungen, der bei den Sharps übernachtete und in der Mordnacht in der Hütte Nummer 28 war. Und genau dieser Junge wird schon bald dazu beitragen, dass der Fall so ein großes Mysterium bleibt. Zunächst wird angenommen, alle drei Jungen, die den Angriff überlebt haben, hätten die Nacht durchgeschlafen. Erst in späteren Vernehmungen von Sues Söhnen Greg und Rick und deren Freund Justin entsteht ein anderer Eindruck. Schon bald gibt Justin an, in dieser Nacht detailreich von einem Dreifachmord geträumt zu haben. Kurz darauf gibt er sogar an, die Morde an Sue, John und Dana beobachtet zu haben. Justin erzählt immer wieder neue Versionen der Geschehnisse. Hier sei angemerkt, dass Justin Smart zum Zeitpunkt der Geschehnisse erst 12 Jahre alt war. Genau wie seine Freunde Rick und Greg dürfte er von den Vorkommnissen sehr traumatisiert sein. Damals entschließt man sich, Justin noch einmal unter Hypnose zu befragen. Es gibt Spezialisten, die auf dem Gebiet der forensischen Hypnose ausgebildet sind. Auch hier in Deutschland sind Aussagen unter forensischer Hypnose übrigens für Kriminalbeamte zulässig, solange die befragte Person und die Staatsanwaltschaft zustimmen. Wenn Zeugen diese Information dann im Wachzustand noch einmal wiederholen, können durch forensische Hypnose angestoßene Aussagen auch durchaus vor Gericht verwendet werden. Tatsächlich ändert sich Justins Version unter Hypnose noch einmal. Er erzählt, er habe bei seinen Freunden Greg und Rick im Schlafzimmer gelegen. Dann sei er durch laute Geräusche aus dem Wohnzimmer aufgewacht. Er sei aufgestanden und habe sich an das Wohnzimmer herangeschlichen, um zu schauen, was dort los ist. Dort habe er Sue gesehen. Sie hätte sich mit zwei Männern gestritten. In diesem Moment seien Sues Sohn John und dessen Freund Dana durch die Tür hereingekommen. Daraufhin sei der Streit eskaliert und habe sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gesteigert. Währenddessen sei Sues 12 Jahre alte Tochter Tina heimgekommen. Einer der beiden Männer habe sie dann aus dem Haus gezerrt. Justin kann die beiden Männer so ausführlich beschreiben, dass Phantombilder angefertigt werden können. Einer der beiden Männer sei zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß gewesen und habe dunkelblondes Haar gehabt. Der andere sei etwas kleiner gewesen, etwa zwischen 1,70 Meter und 80 und habe schwarzes, fettiges Haar gehabt. Beide Männer seien in ihren späten 20ern oder frühen 30ern gewesen und hätten goldgerahmte Sonnenbrillen getragen. Zwar hat man nun zwei Phantombilder der möglichen Täter, es gibt jedoch ein Problem. Die Phantombilder werden nicht von einem qualifizierten Mitarbeiter angefertigt, sondern von einem Hobbymaler, der der örtlichen Polizei ab und an aushilft. Er ist weder künstlerisch noch forensisch in irgendeiner Weise geschult. Bis heute ist nicht klar, wie es passieren konnte, dass ausgerechnet so eine Person die Phantombilder für einen brutalen Dreifachmord anfertigt. Bei einem Fall mit dieser Tragweite hätte man die besten Leute der amerikanischen Justiz oder des FBI engagieren können und sollen. Aber das ist leider eben nicht passiert. So bleiben bis heute nur die Phantombilder in fragwürdiger Qualität. Ob es daran liegt, ist Spekulation. Jedenfalls können in den Wochen und Monaten nach den grausamen Morden keine Verdächtigen festgenommen werden. Und nicht nur läuft ein brutaler Dreifachmörder nach wie vor frei herum, auch die 12 Jahre alte Tina Sharp ist noch immer vermisst. Wenn die Aussage, die Justin unter Hypnose gemacht hat, stimmt, müsste sich der Dreifachmord um etwa 22 Uhr ereignet haben. Er erwähnt ja, dass Tina rübergekommen ist, als das Handgemenge zwischen den mutmaßlichen Angreifern und Sue, John und Dana schon im vollen Gange war. Tina verließ das Haus der Nachbarsfamilie um kurz vor 22 Uhr. Um diese Uhrzeit sollte sie zu Hause sein. Zwei der Mordopfer, John und Dana, waren am Nachmittag und Abend noch unterwegs. Die beiden sind noch einmal nach Quincy getrampt. Erst Jahre nach den Morden kann eine Autofahrerin gefunden werden, die die beiden Jungs an diesem Tag wieder zurück nach Caddy gefahren hat. Nach all der Zeit kann sie sich an die genaue Uhrzeit nicht mehr erinnern. Es sei irgendwann zwischen 22 Uhr am Abend und 1 Uhr in der Nacht gewesen. Die Annahme, dass sich die Tat eventuell erst nach 1 Uhr zugetragen haben könnte, passt zu den Schreien, die Nachbarn gegen 1.15 Uhr gehört haben wollen. Die vielen Unklarheiten und ausbleibenden Ermittlungserfolge sorgen dafür, dass die Gerüchteküche in den umliegenden Ortschaften brodelt. Aufgrund der außergewöhnlichen Brutalität der Morde heißt es etwa, es habe sich vielleicht um einen Ritualmord gehandelt. Auch ein möglicherweise geplatzter Drogendeal wird immer wieder ins Spiel gebracht. Eine Bekannte der Sharps selbst sagt aus, dass Dana, der Freund von John, kürzlich einen Drogendealer bestohlen habe. Er habe ihm eine unbekannte Menge LSD geklaut. Außer der Aussage dieser Bekannten gibt es jedoch absolut keine Indizien, die Dana oder ein Mitglied der Sharps mit Drogengeschäften in Verbindung bringen würden. Während die Gerüchte sich immer weiter verbreiten, muss die Polizei nicht nur mit Hochdruck an der Lösung des Dreifachmordes arbeiten, sie sucht auch nach wie vor nach Tina Sharp, denn die 12-Jährige wird weiterhin vermisst. Sogar das FBI wird für die Suche nach dem Mädchen eingeschaltet. Das FBI vermutet hinter Tinas Verschwinden eine Entführung durch den oder die Dreifachmörder. Nur knapp 2,5 Wochen nach den Morden wird jedoch berichtet, das FBI habe sich aus den Ermittlungen zurückgezogen, da das Justizministerium alles im Griff habe. Zwar sind Suchtrupps und Spürhunde im Einsatz, um Tina wiederzufinden, doch die Suche verläuft ergebnislos. Außerdem stellt sich nach wie vor die Frage, warum Tina überhaupt entführt wurde. Hätte der oder die Täter sie ausschalten wollen, warum haben sie Tina nicht an Ort und Stelle ermordet? Handelt es sich bei der Entführung der 12-Jährigen um eine spontane Aktion oder stand die Entführung vielleicht sogar im Vordergrund der Tat? Erst 3 Jahre nach den Morden gibt es eine neue Spur. Am 22. April 1984 findet ein Flaschensammler im 160 Kilometer entfernten Feather Falls Teile eines menschlichen Schädels. Sie können der vermissten Tina Sharp zugeordnet werden. Damit gibt es traurige Gewissheit. Auch die 12-Jährige hat die Attacke auf die Bewohner von Haus Nummer 28 nicht überlebt. Doch schon kurz bevor bestätigt wird, dass es sich bei den Knochen um Tinas Überreste handelt, geht bei der Polizei ein merkwürdiger Anruf ein. Der Anrufer erzählt, er habe von dem Knochenfund in Feather Falls gehört. Er fragt, ob die Polizei schon daran gedacht habe, den Fund mit der vermissten Tina Sharp in Verbindung zu bringen. Dabei erwähnt er nie seinen Namen oder in welcher Beziehung er möglicherweise zur Familie Sharp gestanden hat. Erst 2013 taucht ein Tonband dieses Anrufs auf. Zuvor galt es beinahe 30 Jahre lang als verschollen. Wer der Mann war und ob er mit dem Fall irgendwie in Verbindung stand, weiß man nicht, eben weil die Aufnahmen so lange verschollen waren. Niemand weiß, wie Tina Sharps Überreste nach Feather Falls kamen. Der Zustand der Knochen ist sehr gut. Es sieht nicht so aus, als wäre er vergraben worden. Der Rest ihres Leichnams konnte nie gefunden werden. Nur ein Teil von Tinas Schädel und von ihrem Unterkiefer tauchen auf. Der Gerichtsmediziner schätzt, dass Tina zum Zeitpunkt des Fundes seit 1,5 bis 2 Jahren tot gewesen sein könnte. Der Schädel wurde aber erst 3 Jahre nach den Morden gefunden. Wenn der Gerichtsmediziner recht hat, würde das bedeuten, dass Tina Sharp mehr als 1 Jahr lang in der Gewalt des Täters war. Da aber eben nur der Schädel von Tina gefunden wurde, ist das Autopsieergebnis mit Vorsicht zu behandeln. In der Nähe der Knochenteile finden Ermittler auch eine blaue Nylonjacke, eine Decke, einen leeren Behälter von medizinischem Klebeband und eine Jeans der Marke Levi Strauss, an der eine der hinteren Hosentaschen fehlt. Ob diese Gegenstände mit dem Auffinden von Tinas Überresten zusammenhängen, ist fraglich. Allerdings würde das nicht nur aufgrund der Fundnähe passen, sondern auch wegen des Klebebandes. Neben Kabeln wurde zum Fesseln von John und Dana ja auch Klebeband benutzt. Doch auch diese neuen Anhaltspunkte können die Ermittlungen leider nicht vorantreiben. Der Fall der Caddy-Morde wird zu einem der berüchtigsten Cold Cases aller Zeiten. In Caddy geht seither die Angst umher. Niemand kann sich wirklich erklären, weshalb ausgerechnet Sue, Tina, John und Dana Opfer eines grausamen Angriffs geworden sind. Trotzdem werden die Ermittlungen eingestellt und der Fall wird zu einem Mysterium. 2004 wurde die berüchtigte Hütte Nummer 28 in Caddy abgerissen. In all den Jahren seit dem Verbrechen waren die Geschehnisse nicht aus den amerikanischen Medien wegzudenken. Sheila Sharp, die überlebende Tochter der Familie, hat inzwischen ein Buch über den Fall und ihren Umgang mit den Erlebnissen geschrieben. Auch andere Autoren und Produzenten beschäftigen sich weiterhin mit dem Cold Case. Obwohl die Ermittlungen inzwischen eingeschlafen sind, kommen immer wieder neue Informationen ans Tageslicht. So auch 2008. In einer damals ausgestrahlten Dokumentation kommt erstmals Nachbarin Marilyn Smart zu Wort. Sie ist die Mutter von Justin, dem Jungen, der in der Nacht der Morde bei den Sharps geschlafen hatte. Außerdem ist sie auch die Witwe von Martin Smart. Er war der Mann, der nach der Tat angegeben hatte, einen Hammer zu vermissen. In dieser Dokumentation äußert Marilyn einen heftigen Verdacht. Sie vermutet, ihr eigener, inzwischen verstorbener Ehemann Martin Smart habe die Morde begangen. Gemeinsam mit einem Komplizen, seinem Freund John Bubate, der von allen nur Beau genannt wird. Beau lebte zuletzt bei Martin und Marilyn in Caddy. Martin und Beau hatten sich zuvor während eines Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik kennengelernt. Und Marilyn kann tatsächlich nicht nur interessante Informationen teilen, sondern auch ein mögliches Tatmotiv liefern. Beau soll dafür bekannt gewesen sein, Verbindungen zum organisierten Verbrechen in Chicago gehabt zu haben. Kriminelle Machenschaften seien für Martins Freund an der Tagesordnung gewesen. Beide Männer sollen zusammen auch Drogengeschäfte abgewickelt haben. Am Abend der Morde, dem 11. April 1981, sei Beau bei Martin und Marilyn zu Besuch gewesen. Zu dritt hätten sie zunächst eine Bar besucht. Beau und Martin hätten Marilyn sogar dazu überredet, zu Sharp zu fragen, ob sie nicht mitkommen wolle. Gegen 23 Uhr habe Marilyn die Bar dann verlassen, da sie müde gewesen sei. Ihr Mann Martin und Beau seien noch dort geblieben. Zu Hause habe Marilyn sich dann schlafen gelegt. Um 2 Uhr morgens sei sie allerdings aufgewacht. Und zwar davon, dass Martin und Beau etwas im Ofen des Hauses verbrannt hätten. Was genau das war, ist nicht bekannt. Nimmt man aber an, dass Marilyn mit ihrer Vermutung recht hat, könnte es sich um die Kleidung der Täter gehandelt haben. Nach den brutalen Übergriffen wäre diese voller Blut gewesen. Der Zeitpunkt passt auch, wenn man die Aussagen der anderen Nachbarn berücksichtigt, die um 1.15 Uhr Schreie gehört haben wollen. Wenn die Tat um etwa 1.15 Uhr begangen wurde, könnten Martin und Beau um 2 Uhr wieder zurück gewesen sein, um ihre Spuren zu beseitigen. Andere Zeugen bestätigen ebenfalls, dass Martin und Beau in dieser Nacht in der Bar gewesen seien. Sie hätten Anzüge und Sonnenbrillen getragen und sich merkwürdig verhalten. Auch die beiden Täter, die Justin Smart unter Hypnose beschrieben hat, trugen Sonnenbrillen. Das würde also passen. Marilyn sagt, Martin habe John Sharp gehasst und es auf den Jungen abgesehen. Doch das ist nicht alles. Die ermordete Sue Sharp und Martins Frau Marilyn sollen gut miteinander befreundet gewesen sein. Sue habe Marilyn während einer Ehekrise dazu geraten, Martin zu verlassen. Sie soll ihn nicht sonderlich gemocht haben. Denn Martin soll gegenüber Marilyn gewalttätig gewesen sein. Einmal soll er in Rage sogar versucht haben, seine Frau und seinen Stiefsohn Justin mit einem Auto zu überfahren. Ein anderes Mal habe er die beiden mit einem Messer bedroht. Martin sei sehr auf die Bibel fixiert gewesen und habe vehement versucht, sein Umfeld zu seinem Glauben zu bekehren. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich euch anfangs erzählt habe, dass Sue ihren Ehemann mit den 5 Kindern verlassen hat. Diese Entscheidung kam nicht von ungefähr. Denn auch Sue Sharp ist Überlebende von häuslicher Gewalt. Ihr Ehemann und der Vater der Kinder soll sie wiederholt missbraucht haben. Also hat sie sich dazu entschieden, sich von ihm zu trennen. Es ist gut möglich, dass Sue Marilyn deshalb besonders darin bestärkt haben könnte, Martin zu verlassen. Und Martin könnte davon Wind bekommen und sich so bedroht gefühlt haben, dass er sich dazu entschieden hat, Sue umzubringen. Marilyn hat sich übrigens tatsächlich am Tag nach den Morden von Martin getrennt. In anderen Quellen wird spekuliert, Martin und Sue könnten eine heimliche Affäre gehabt haben. Wie wahrscheinlich das angesichts Marilyns Aussage in der Doku ist, ist aber fraglich. Martin und Beau wurden damals beide von der Polizei befragt. Dabei bestanden die beiden allerdings einen Lügendetektortest. Zu Beginn der 80er wurde diesem Verfahren natürlich noch mehr Glaubwürdigkeit zugeschrieben als heute. Daher wurden beide nach dem Test freigelassen. Allerdings endet die Liste der Ungereimtheiten hier nicht. Im Gegenteil. Viele Einwohner von Caddy und auch Detectives, die den Fall später neu aufrollen werden, glauben, dass in dem Fall der Caddy-Morde einiges vertuscht wurde. Und zwar von Mitgliedern des Plumer County Sheriff's Department selbst. Der damals leitende Sheriff und Martin sollen eng miteinander befreundet gewesen sein. Interessanterweise ist es genau der Sheriff, der vor Sue und ihrer Familie in der Hütte Nummer 28 gelebt hat. Erst nachdem er ausgezogen war, wohnten die Sharps in Caddy. Wenn Martin und Marilyn Smart Streitereien hatten, soll Martin damals oft beim Sheriff übernachtet haben. Und nicht nur er soll Verbindungen zur Polizei gehabt haben. Sein mutmaßlicher Komplize Beau soll Informant des Police Departments von Chicago gewesen sein. Da Beau selbst regelmäßig in Verbrecherkreisen unterwegs war, soll er die Polizei mit Tipps und Informationen versorgt haben. Wollte die Polizei ja möglicherweise einfach nur vermeiden, einen wertvollen Informanten zu verlieren und stoppte die Ermittlungen deshalb? Kurz nach dem Ende der Vernehmung verlassen die beiden die Stadt. Da er nun von Marilyn getrennt ist, zieht Martin weg. Auch Beau hält sich nicht länger in Caddy auf. Marilyn Smart behauptet, sie habe im Haus der Smarts nach der Tat eine blutverschmierte Jacke gefunden. Sie glaubt, dass diese Tina Sharp gehören würde. Sie habe die Jacke der Polizei übergeben. In den Akten findet sich diesbezüglich jedoch kein Vermerk. Vieles könnte man wohl aufklären, würde man Martin Smart noch einmal befragen. Doch das ist leider nicht möglich. Er starb im Jahr 2000 an Krebs. Dabei wurde Sheila Sharp bereits 1997 mitgeteilt, dass Martin Smart tot sei, obwohl er von diesem Zeitpunkt an noch 3 Jahre lang mit seiner neuen Frau in Portland lebte. Sein mutmaßlicher Komplize Beau soll bereits 1988, 7 Jahre nach dem Verbrechen, gestorben sein. Doch dazu gibt es widersprüchliche Angaben. In einigen Quellen heißt es, Beau habe 2005 noch gelebt. Marilyn Smart, Martins Ex-Frau, bekam wenige Monate nach den Caddy-Morden eine Postkarte von Martin. Darauf stand nur ein Satz: Beau ist tot. Wann genau Beau gestorben sein soll, ist bis heute nicht gesichert. Aber selbst jetzt sind wir noch nicht am Ende der Rätsel. Der Fall wird nur noch komplexer. 2016 werden die Ermittlungen noch einmal neu aufgenommen. Inzwischen sind 35 Jahre seit dem schrecklichen Verbrechen an der Familie Sharp vergangen. Nicht nur der damalige Sheriff, auch viele andere Polizeibeamte von damals sind inzwischen nicht mehr im Dienst. Die Polizei ermittelt nun gemeinsam mit einem Privatdetektiv, der den Fall jahrelang studiert hat. Der neue Sheriff Greg Hackwood und Privatermittler Mike Gamberg arbeiten die alten Ermittlungsergebnisse noch einmal auf, um neue Zusammenhänge zu erkennen. Beiden liegt die Lösung der Morde besonders am Herzen. Denn sie sind in der Gegend aufgewachsen und kennen die Ermordeten noch aus ihrer eigenen Jugend. Bei ihren Untersuchungen werden sie vor viele Herausforderungen gestellt. Schon die Sichtung des Beweismaterials gestaltet sich schwierig. Denn die Beweisstücke wurden nicht zentral gesammelt. Stattdessen liegen sie in verschiedenen Polizeidienststellen im ganzen County verteilt. Mitunter sind sie nicht einmal richtig beschriftet oder katalogisiert. Erst bei der Neuaufnahme wird zum Beispiel bemerkt, dass es eine große Panne gegeben hat. In einem Kühlschrank wurden Beweismittel für eine mögliche spätere DNA-Analyse gelagert. Soweit so gut. Immerhin ist die DNA-Technik heute ein ganzes Stück weiter als noch vor ein paar Dekaden. Doch die Hoffnung der Ermittler wird zerstört. Denn irgendwann wurde der Kühlschrank offenbar vom Stromnetz getrennt. Da sich jahrelang niemand mehr für die Caddy-Beweise interessiert hat, fällt das erst 2016 auf. Zu diesem Zeitpunkt ist es schon längst zu spät. Die Beweisstücke sind nach dem Unterbrechen der Kühlkette längst kontaminiert und unbrauchbar. Also müssen Hackwood und Gamberg anders ansetzen. Die beiden vermuten, Tina Sharp könnte vielleicht der Schlüssel zum Fall sein. Es ist ungewöhnlich, dass mit Sue, John und Dana 3 Opfer am Tatort ermordet werden, während 3 weitere Kinder am Tatort zurückbleiben und ausgerechnet die 12 Jahre alte Tina entführt wurde. Wenige Monate vor den Morden machte Tina eine Aussage bei der Polizei. Die 12-Jährige soll von einem Mann aus Quincy bedrängt worden sein. Bei diesem Mann hat es sich aber weder um Martin noch um Beau gehandelt. Inwiefern die Spur dennoch weiterverfolgt wurde, geht aus keiner Quelle hervor. Die beiden neuen Zuständigen arbeiten noch einmal alle Akten und Aussagen durch. Die beiden halten Martin und Beau auf jeden Fall für verdächtig. Aber auch andere Personen sind für sie interessant. Gemeinsam machen die beiden weitere Verdächtige aus. 6 Menschen an der Zahl. Alle 6 sind noch am Leben. Die beiden gehen davon aus, dass der Mörder Komplizen gehabt haben muss. Die Ermittlungen aus den 80er Jahren kritisieren Heckwood und Gembach scharf. Eigentlich hätten diese 6 Personen schon damals auffallen müssen. Und mehr als das. Martin und Bo hätten damals viel mehr unter Druck gesetzt werden müssen. Denn in den Akten befindet sich nicht nur der von den beiden bestandene Lügendetektortest, der ihre Unschuld beweisen soll, sondern auch Hinweise auf zahlreiche Geständnisse von Martin Smart selbst. So hat etwa Martins Therapeut Aussagen bei der Polizei gemacht. Nachdem er Caddy verlassen hat, soll er ihn regelmäßig aufgesucht haben. Bei den Sitzungen habe er auch seine Beteiligung an den Caddy-Morden gestanden. Jedoch habe er darauf gepocht, lediglich Sue und Tina ermordet zu haben. Eigentlich sei Sue Sharp sein Ziel gewesen. Tina habe den Mord an ihr als Zeugin aber mit angesehen. Um zu verhindern, dass sie Martin identifizieren könne, habe er auch sie ermordet und ihren Leichnam dann versteckt. Mit den Morden an John und Dana will er aber nichts zu tun gehabt haben. Aufgrund des ähnlichen Tatmusters bei Sue und den Jungen erscheint das aber höchst unplausibel. Die Aussage des Therapeuten wurde damals nicht als zulässiger Beweis eingestuft, denn sie würde nur auf Hörensagen basieren. Rückblickend ist das ein echter Skandal. Darüber hinaus heißt es, Martin habe Marilyn nach der Trennung einen Brief geschrieben, in dem er eine gruselige Andeutung machte. Er schrieb: "Ich habe den Preis für deine Liebe bezahlt und jetzt habe ich es mit dem Leben von 4 Menschen erkauft." Mit dieser kryptischen Andeutung könnten die 4 Opfer der Caddy-Morde, Sue, John, Tina und Dana, gemeint sein. Allerdings bezieht Martin sich in diesem Brief ansonsten nicht auf die Morde. Im Zuge der neuen Ermittlungen werden im März 2016 noch einmal mehrere Gewässer in und um Caddy durchsucht. Man erhofft sich vielleicht eine Tatwaffe oder einen der vermissten Gegenstände aus der Hütte Nummer 28 zu finden. Und tatsächlich, in einem Teich stoßen die Ermittler auf einen Hammer. Er ist verrostet und muss sehr, sehr lange im Wasser gelegen haben. Spuren lassen sich so nicht mehr sichern. Aber der gefundene Hammer passt zur Beschreibung des Werkzeugs, das Martin Smart aus seinem Haus gefehlt hatte. Der Hammer hatte so nah an der Mitte des Teiches gelegen, dass die Polizei glaubt, jemand müsse ihn mit Absicht hineingeworfen haben. Zum Beispiel, um den Hammer gezielt verschwinden zu lassen. 2018 wird bekannt, dass eine an einem Stück Klebeband festgestellte DNA-Spur tatsächlich erfolgreich zugeordnet werden konnte. Die entsprechende Person würde auch heute noch leben. Ihre Identität ist allerdings nach wie vor der Öffentlichkeit geheim. Um den schon verstorbenen Martin Smart, auf den vieles hindeutet, kann es sich bei dem DNA-Match also nicht handeln. Womöglich aber um einen Komplizen. Dafür kamen laut der neuen Ermittlungen ja bis zu 6 Personen in Frage. Sheriff Greg Heckwood und Privatermittler Mike Gamberg arbeiten auch heute noch an der Lösung des Falls. Sie sind zuversichtlich, die Geschehnisse noch lückenlos aufklären zu können. Die prominenteste Theorie bleibt, dass Martin Smart und Bo die Morde begangen haben. Martin wäre hierbei der Initiator der Tat, Bo sein Helfer. Als Berufskrimineller könnte er eine niedrigere Hemmschwelle zum Begehen der Tat gehabt haben. Martin selbst soll gegenüber seiner Frau und seinem Stiefsohn wiederholt handgreiflich geworden sein. Auch er hat also kategorisch nicht vor Gewalt zurückgeschreckt. Allerdings wurden die Ermittlungen gegen die beiden bei der ursprünglichen Untersuchung in den 80er Jahren eingestellt. Offiziell aus Mangel an Beweisen und dem bestandenen Lügendetektortest. Es gibt allerdings ein paar Indizien, die Martin und Bo belasten. Martins Brief an Marilyn, in dem er von 4 Leben spricht, die er geopfert hat. Martins angebliches Geständnis gegenüber seinem Therapeuten. Die Aussage, dass sein Hammer vermisst wird, gepaart mit dem späteren Fund eines Hammers, der dieser Beschreibung entspricht, in einem Teich in der Nähe der Hütte. Das Verbrennen von unbekannten Gegenständen in der Nacht der Morde durch Bo und Martin. Martin hatte ein Motiv, Sue zu töten, weil sie sich in seine Ehe eingemischt hatte. Martin hat Caddy kurz nach den Morden verlassen. Martin hat als Koch gearbeitet und hatte damit Zugriff auf eine Vielzahl von Messern. Für eine Tatbeteiligung spricht auch, dass Martin mit dem damaligen Sheriff befreundet war und Bo angeblich Informant für die Polizei in Chicago war. Also es sind nicht nur ein paar Indizien, sondern schon einige. Wobei diese Indizien natürlich auch teilweise Zeugenaussagen sind. Also ist zum Beispiel nicht gesichert, dass Martin und Bo Kleidung verbrannt haben. Das hat nur Martins Ex-Frau gesagt. Aber im Fall gibt es sonst fast keine anderen Tatverdächtigen. Und dementsprechend sind diese Indizien noch belastender. Gerade weil Martin auch ein Motiv hatte. Kein starkes Motiv, aber zumindest ein Motiv. Martin und Bo sind aber beide bereits verstorben und können dementsprechend nicht befragt werden und sich nicht gegen die Anschuldigungen verteidigen. Selbst wenn man annehme, die beiden seien tatsächlich schuldig, bleibt die Frage, wer ihre Komplizen gewesen sein könnten. Denn die hat es laut den Ermittlungen seit 2016 definitiv gegeben. Doch wer könnte ihnen geholfen haben? Viele Hobbydetektive vermuten eine Verschwörung mit Martins Stiefsohn Justin, der die Angriffsnacht gemeinsam mit Rick und Greg Sharp überlebte. Dazu würden Justins widersprüchliche Aussagen passen. Es gibt Gerüchte, dass die DNA, die am Klebeband gefunden wurde und zu einem lebenden Verdächtigen passt, zu Justin gehört. Das sind allerdings nur Gerüchte. Und Justin war zur Tat ein kleines Kind. Selbst wenn die DNA am Klebeband zu ihm gehören würde, könnte es sich dabei um eine normale Kontaminierungsspur gehandelt haben. Immerhin lebte er und der mutmaßliche Täter Martin im selben Haushalt. Womöglich hat Martin das Klebeband von dort mitgebracht. Dann könnte Justin es irgendwann vor der Tat einmal berührt und dabei seine DNA hinterlassen haben. Könnte ein Kind in einen Mordkomplott verwickelt sein, oder ist das eher eine sensationsgesteuerte These? Wenn man berücksichtigt, dass Bo in der Unterwelt von Chicago gut vernetzt war, könnte es sich bei den Komplizen vielleicht auch um Berufsverbrecher handeln. Oder hat es in Caddy neben Martin noch mehr Personen gegeben, die womöglich einen Groll gegen die Sharps hegten? Doch weshalb? Sicherlich hat sich der ein oder die andere von euch schon gefragt, was eigentlich mit Susans Ex und dem Vater der Kinder ist. Immerhin soll er ihr gegenüber gewalttätig gewesen sein. Die Trennung der beiden könnte auch ein Motiv für einen Mord sein. Doch er kann als Verdächtiger ganz ausgeschlossen werden. Er ist zum Zeitpunkt des Verbrechens am anderen Ende der USA, tausende Kilometer und mehrere Zeitzonen von der Sharp-Familie entfernt. Auch weitere Ex-Freunde von Susan scheiden als Verdächtige aus. Während ihrer Zeit in Caddy traf Sue sich mit insgesamt 3 Männern. Nachbarn wollen mehrfach Streitereien zwischen Sue und einem der Männer beobachtet haben. Doch gegen keiner ihrer Ex-Freunde liegen bekannte Indizien oder Anschuldigungen vor. Eine klassische Beziehungstat wird bei dem Angriff auf die Hütte Nummer 28 also ausgeschlossen. Immer wieder wird ins Spiel gebracht, die Morde könnten das Resultat eines missglückten Raubüberfalls sein. Doch außer Schuhe und eine Jacke von Sheila sowie der Werkzeugkasten wurde nichts aus der Hütte gestohlen. Die Sharps waren nicht wohlhabend und die Gegend als eher einfache Wohngegend bekannt. Es war eigentlich offensichtlich, dass es in der Hütte für Einbrecher nichts zu holen gibt. Und selbst wenn, warum sollte man auch bei einem missglückten Raub direkt 3 Menschen brutal ermorden und dann auch noch ein 12-jähriges Mädchen entführen? Diese Theorie scheint wenig Sinn zu ergeben und gilt als weitestgehend ausgeschlossen. Die Möglichkeit einer Verschwörung in Caddy gegen Sue und ihre Familie ist dementsprechend bis heute der populärste Ansatz. Nach wie vor sind die grausamen Morde an Sue, John, Tina und Dana ein großes Mysterium. Die Ermittler arbeiten noch immer an der vollständigen Lösung des Falls und sagen, dass sie näher denn je an der Aufklärung seien. Sie würden sich ganz besonders auf 2 noch lebende Verdächtige fokussieren. Seit 2021 gibt es keine neuen Updates mehr. Das muss aber natürlich nicht heißen, dass hinter verschlossenen Türen nichts passiert. Insbesondere, dass Martin und Bo als die beiden Hauptverdächtigen schon tot sind, dürfte aber eine Hürde darstellen. Dennoch sagen die derzeitigen Ermittler, sie hätten die Namen der noch lebenden Verdächtigen und wüssten, wo sie sich derzeit aufhalten. Womöglich fehlt zur Lösung des Falls also nur noch ein kleines Puzzleteil, der letzte Hinweis. Und dass Fälle nach solch langer Zeit noch gelöst werden, ist zwar selten, aber eben niemals ausgeschlossen. Sollte es rund um die Caddy-Morde in der Hütte Nummer 28 Neuigkeiten geben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Auf dem Zweitkanal Insolito Crime News findet ihr regelmäßig Updates zu laufenden Fällen und Cold Cases. Hin und wieder gibt es dort auch Mini-Dokus über weniger umfangreiche Fälle. Vorbeischauen lohnt sich also auf jeden Fall. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Mich würde eure Theorie zu diesem Fall ganz besonders interessieren. Glaubt ihr auch an eine große Verschwörung gegen Sue Sharp und ihre Familie? Wie könnten die unbekannten 6 Verdächtigen an der Tat beteiligt gewesen sein? Ich bin gespannt auf eure Eindrücke. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das würde mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.